So, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, Anton, Boris, dass ich eingeladen wurde. Es war wirklich klasse, dass ich die letzten zwei Tage hier sein konnte und über diese Ideen reflektieren konnte. Ich habe eigentlich gar keinen Titel. Man hat mir gesagt, man muss hier einen Titel geben. Also habe ich da gesagt, naja, vergessen wir Fjodorow. Aber Fjodorow und Kosmismus ist mir zum ersten Mal untergekommen, als ich an einem Projekt gearbeitet hatte mit dem Titel The Last Pictures, die letzten Bilder. Da hatte ich ziemlich viel gemacht zum Thema Satellit, mir über den Weltraum Gedanken gemacht und so weiter. Und eines, was mir auffiel, war, dass gewisse Arten von Satelliten, vor allen Dingen Kommunikationssatelliten, wenn man die in den Orbit bringt, dann sind die so weit weg von der Erde, dass wenn die sich sozusagen abschalten, dann kreisen sie sozusagen für immer und immer und ewig weiter um die Erde. Und ich habe mir dementsprechend diesen Planeten der Zukunft vorgestellt, wo es dann keine Menschen mehr gab, aber es gab so einen ganzen Rahmen von toten Raumschiffen, von irgendeiner uralten Zivilisation, die mal Teil des Planeten war. Und ich habe mir gedacht, so ähnlich ist das auch. Also wie kann man solch eine Art Zukunftsdenkmal für die Modernität im Weltraum umgestalten? Wie kann man das sozusagen als ästhetisches, ethisches Gestikum gestalten? Und natürlich die Mythologie um Raumfahrt, gerade im amerikanischen Kontext, die Mythologie ist halt die Mythologie der Grenze, an die Grenze und über die Grenze zu gehen. Man geht auf den Mond, man setzt da die Flagge in den Boden, macht man so ein bisschen Asteroid-Bergbau. Das Ganze ist dann wie die Wüste Nevada zu erschließen, wie das damals war. Und genau so ist mir dann auch ursprünglich mal der Kosmismus untergekommen, wo ja auch die Beziehung zum Weltraum sehr viel komplizierter ist. Da ist der Weltraum nämlich der Ort, wo die Partikel der Vorfahren es gibt. Man muss also in den Weltraum gehen und diese Partikel der Vorfahren erst einmal einsammeln, sie wieder zurück zur Erde bringen, damit man sie dort zur Auferstehung bringen kann. Und wenn sie dann alle auferstanden sind, dann hat man keinen Ort, wo die alle leben können. Also naja, wir haben ja den Weltraum, dann nehmen wir doch einen Planeten und da hausen wir dann alle. Das ist eine völlig unamerikanische Weise, über den Weltraum zu denken. Hat mir aber irgendwo dann auch ein bisschen geholfen. Ich wollte jetzt noch etwas sprechen über einige der Fjodorowschen Ideen, von denen ich glaube, die sind dann doch vielleicht ganz hilfreich oder auch nicht hilfreich. Es ist ein bisschen sehr grundlegende Übersicht. Ich werde viel von dem wiederholen, was andere Leute in den letzten zwei Tagen gesagt haben. Aber naja, also wie gesagt, es ist eine eher allgemeine Einführung. Eine Vorbemerkung möchte ich noch sagen als Vorbehalt. Ich bin kein Wissenschaftler, Historiker, Akademiker. Ich mache das nicht, um davon zu leben. Also ich lese einfach Sachen und schreibe dann was ich darüber denke. Und darum hat man mich irgendwann, darum bin ich hier. Also alles, was ich hier sage, bitte nicht ganz so ernst nehmen. Also wie ich schon gesagt habe, soweit wie ich das verstehe, gibt es da wirklich zwei große Ingenieurprojekte, die Fjodorow vorschlägt. Das eine ist sozusagen ein massives Geoengineering-Projekt, das wirklich über den Planeten hinausgeht. Letztendlich ist es im ganzen kosmischen Maßstab. Also Fjodorow will also sozusagen die ganze Oberfläche der Erde voll Engineering, also gestalten, technisch gestalten für die Menschen. Das will er auf der einen Seite, auf der anderen Seite will er, wie ich kurz gesagt habe, auferstehen. Das hatte ich ja gesagt. Er will alle zum Auferwecken, die jemals gelebt haben, also die Toten, auferstehen lassen. Das ist der zweite Teil dieses Projektes. Da gibt es so ein bisschen eine Art räumliches Engineering drin. Also das ist so, man verändert durch Engineering den Kosmos, die Geografie. Und da gibt es noch diese andere Achse, nämlich die Zeitachse, die ja auch technisch verändern will. Also warum? Warum sind diese beiden Projekte so wichtig? Ja, sie sind eigentlich Symptome, beziehungsweise sind beides Möglichkeiten, ein tiefer liegendes Problem zu beizukommen. Das ist genau das, worum es geht, nämlich es ist im Grunde genommen die Aufhebung der Entfremdung. Ich meine das nicht unbedingt im rein marxistischen Sinne, aber naja, also wie er das meint, ist glaube ich, also er scheint zu glauben, dass wir Menschen in einem Zustand der Entfremdung existieren. Und diese Entfremdung ist charakterisiert alle möglichen Dinge. Es gibt nicht genügend Freundlichkeit und nicht genügend Brüderlichkeit unter den Menschen. Aber es wird auch charakterisiert durch Dualismen, durch Mediation, durch Repräsentation, also durch Ideen, wo es dann Unterschiede gibt zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Geist und Körper, zwischen Natur und Kultur, dann Arbeitsteilung innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Und dann gibt es noch andere Unterschiede, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Leben und Tod. Alles das ist ein Symptom und auch ein Produkt dieser Entfremdung, die menschliche Existenz charakterisiert. Also diese Frage der Entfremdung ist sowohl ein ethisches wie ein metaphysisches Problem. Und dieses metaphysische Teil, das kommt aus der Epistemologie selber raus, mit dieser Unterscheidung zwischen Geist, Körper, Objekt, Subjekt und so weiter. Also Teil des Problems für ihn ist diese Idee, dass wir über Dinge reden könnten, als seien wir nicht Teil von ihnen. Wir können über die Welt sprechen, als sei die Welt irgendetwas da weit draußen, das überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Und da kommen jetzt diese zwei technischen Ingenieurprobleme, also die Auferstehung der Toten und diese Geoengineering-Sache rein. Diese Projekte sollen diese Entfremdung abschaffen. Abschaffen, sowohl auf dieser horizontalen und auch auf der vertikalen Achse. Und die vertikale Achse ist sozusagen die Zeitachse und die horizontale Achse, das ist sozusagen die Raumachse. Der Grund, warum diese Projekte so wichtig sind für die Überwindung der menschlichen Entfremdung, liegt darin, weil man die Entfremdung durch Praxis, nicht durch Theorie überwinden muss. Auf dieser Raumachse, dieser Geoengineering-Achse, bedeutet Praxis, dass wir hier eine Art Einstellung annehmen müssen, die im Grunde genommen sagt, Natur gibt es eigentlich nicht. Oder sowas wie die Natur als etwas, das ganz anders ist als der Mensch, das gibt es nicht. Und wenn es keine Natur gibt, dann gibt es nur die Natur, die der Mensch produziert. Und nachdem das dann so ist, sollten Menschen auch keine Gefühle von Nostalgie oder Sentimentalität gegenüber der Natur haben. Gar nicht. Die Natur sollte gelenkt und kontrolliert werden und nur zu Diensten der Überwindung der menschlichen Entfremdung sein. Wir sollen also praktisch die Welt gestalten und im Kosmos würden wir dann die praktische Lösung für diese Entfremdung finden, weil wir uns einfach nicht mehr als getrennt und anders als Kosmos, als Welt dann empfinden müssen. Das ist also die Art und Weise, wie aus diesem Geoengineering-Projekt eine Lösung zur Überwindung der Entfremdung wird. Hier sieht man gewisse Echos in Anthropozän-Theorien. Anthropozän, da gibt es auch ein paar ganz verrückte Theorien, dass es dann, ja, also statt da weiterzumachen, immer nur über Auswirkungen gedacht wird. Aber ist egal. Die radikalere Idee, die bei Fjodorow auflegt, ist einfach diese Frage der Zeit. Nämlich die Tatsache, dass man diese ganze Geoengineering-Idee auch auf die Temporalität, die Zeitlichkeit, die vertikale Achse anwenden kann. Also er will nicht nur den Unterschied zwischen Natur und Kultur kollabieren oder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem großen Projekt des temporalen Engineering. Und ich glaube, da haben wir vielleicht etwas, was Fjodorow uns lehren kann. So wie Arsene es ja auch gesagt hat, Arseni. Also dieses Projekt, das ist natürlich ein bisschen kristallisiert in dieser Frage der Auferstehung der Toten. Er sagt, den Tod kann man nur real nennen, wenn alle Möglichkeiten, das Leben wiederherzustellen, wenigstens all jene, die in der Natur bestehen und vom Menschen entdeckt wurden, versucht wurden, aber erfolglos blieben. Das heißt, nur dann sind die Toten tot. Aber eigentlich sind sie nicht wirklich tot. Eigentlich hat er noch eine seltsamere Annahme. Er sagt nämlich, weil wir ja gar nicht wissen, ob wir die Toten auferwecken können oder nicht, wissen wir auch nicht, ob die Toten noch immer die Möglichkeit des Lebens in sich haben. Und wenn wir irgendwann in der Zukunft die Toten erwecken können, dann bedeutet dies, dass der Tod ja nicht endgültig ist. Und wenn der Tod nicht endgültig ist, dann sind die Toten auch nicht wirklich tot. Ne? Und diese Vorstellung des Die Toten sind nicht wirklich tot, ist ein zentraler Punkt in Fjodorows Geschichts- und Zeitvorstellung. Ich glaube, das hat ganz große Auswirkungen auf uns, wenn wir uns Gedanken machen über Zeit. Und wir denken immer, Zeit ist wie ein Pfeil, der aus der Vergangenheit in die Zukunft deutet. Für Fjodorow ist es so, dass die Übernahme der Zeit unsere Verantwortung ist. Und wir müssen dass dieses Umkehren, die Richtung anders weisen, vielleicht in beide Richtungen oder um genauer zu sein, soll dieser Pfeil, der da in eine Richtung fliegt, überhaupt nicht mehr fliegen. Also es ist ein wunderbares Bild, der da gemacht hat, dass der Pfeil der Zeit den eigenen Schwanz wieder auffrisst. Also ein ganz, ganz tolles Bild. Das ist so dieser typische Kontext des 19. Jahrhunderts, wo man Fortschritt hat. Fortschritt war das ganz groß, aber er ist sehr kritisch gegenüber diesem Fortschritt. Dem Fortschrittsdenken des 19. Jahrhunderts vor allem, weil er sagt, das ist nämlich diese große Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft, die dadurch noch deutlicher gemacht wird. Diese Vorstellung von Fortschritt bedeutet, dass die, die im Hier und Jetzt leben, sozusagen Gericht halten über die, die in der Vergangenheit gelebt haben. eine sehr, wie soll ich das nennen, also eine sehr, ja, eine bestimmte Art der Vorstellung der Zeit, womit man glaubt, dass der Fortschritt einen immer in diese Situation geht, wo man sich selbst als überlegen vorkommt, überheblicherweise gegenüber denen, die vor einem waren. Und das ist natürlich nicht humanistisch als Einstellung. Also Teil dieses Ganzen ist natürlich eine philosophische Frage, aber es gibt eben auch immer das praktische Element. Wir müssen also Verantwortung übernehmen für dieses Engineering der temporären Achse, Vergangenheit, Zukunft. Und als Teil dieser Anstrengung müssen wir eine ethische Beziehung zum Engineering der Zeit gewinnen. Wenn wir verantwortlich für die Zeit sind und wenn die Toten nicht wirklich tot sind, dann heißt es, wenn wir den Vorfahren erlauben, weiterhin tot zu bleiben, in ihren Gräbern zu liegen, dann wäre das ja genauso, als ob wir unsere Freunde und Familie irgendwo verwundet sehen würden und keinen Rettungswagen rufen würden. Also im Grunde genommen bittet er uns, dass wir uns die Ethik der Zeit ganz anders vorstellen. Also das ist natürlich eine ganz andere Vorstellung von Zeit, als wir es sonst haben. Das ist also auch ganz anders, als das klassisch in den abrahamischen Religionen vorkommt, wie wir das in judäischer, christlicher, islamischer Theologie sehen. Zeit ist eben kein Pfeil. Für Fjodorow ist die Zeit eine Landschaft, zeitgleich Landschaft. Und es ist durch diese Landschaft, dass wir eine Verbindung haben zu weit entfernten Galaxien, aber auch über die Zeit sind wir verbunden mit Generationen von Leuten, die in der Vergangenheit gestorben sind und in der Zukunft auferweckt werden. Also das ist eine Vorstellung, wo die Vergangenheit die Zukunft sein kann, die Zukunft die Vergangenheit sein kann. Ganz egal, aber wir sind verantwortlich sozusagen ethisch für das Kümmern um die Temporalität. Im Grunde genommen scheint es dann darauf hinauszulaufen, dass diese vollkommene Realisierung von Verwandtschaft, Rutzwa, sozusagen das Ende dieser Entfremdung sein würde. Das wäre aber auch das Ende von Zeit und Raum. Der Weltraum würde total verbunden sein und gemanagt werden durch dieses Prinzip der Verwandtschaft. Das Universum, das wäre kein Draußen mehr, es gäbe also keine Grenzen mehr. Und dementsprechend ist auch diese Vorstellung, dass man dann im Grunde genommen ja das Ende der Zeit hat, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft simultan existieren und jeder, der je gelebt hat, ist gleichzeitig jetzt im Präsens und unsterblich. Und das ist nun das, was Fjodorow merkt mit seinem gemeinsamen Tat, mit diesem Zitat. Damit der große Intellekt sowohl die Bewegung der größten Himmelskörper und der winzigsten Atome in eine Formel bringen kann, darf nichts unbekannt bleiben. Die Zukunft wie auch die Vergangenheit stünden ihm dann offen. Dass der kollektive Geist aller Menschen würden generationenübergreifend zusammenarbeiten, das wäre natürlich groß genug. Alles, was man hier braucht, das ist Einigkeit, eine Vielfalt in der Einigkeit. Ja, was können wir davon dann lernen? Ich bin nicht sicher, um ehrlich zu sein. Etwas, das, glaube ich, nicht genügend betont wird, zumindest für mich, es ist gerade so überwältigend, wenn man das liest, ist, dass diese ganze Kosmologie im Grunde genommen fußt auf einer ganz bestimmten Auslegung der Bibel. Dieses ganze Ding, da geht es eigentlich alles um Jesus und da werden alle möglichen christlichen Prämissen angenommen als Voraussetzung. Und ich glaube, die ganze kosmistische Idee hier geht davon aus, dass Gott das Universum geschaffen hat und zwar für den Menschen. Die gehen auch davon aus hier, dass die Bibel unfehlbar ist. Und es wird auch gesagt, diese Vorstellung, dass die Bibel hier, die soll eigentlich eine Blaupause sein, dem die Menschen folgen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, das irdische Himmelreich auf Erden zu errichten. Ne? Das ist also eine Blaupause für das Universum, das wir schaffen sollen. Wir müssen hier alles machen. Unsterblichkeit, das ist hier ein bisschen mehr als nur eine christliche, metaphysische oder metaphorische Sache, ganz egal, wie man das sehen möchte. Aber das Königreich Gottes auf Erden sollen wir eben errichten. Und dieses Projekt und diese ganzen Ideen, wenn man sagt, das kommt alles vom Gott zum Menschen, da gibt es natürlich auch keine transzendentale Garantie. Also beziehungsweise es gibt aber eine Garantie, wenn Gott alles geschaffen hat. Denn wenn man allen Anweisungen folgt, dann wird man eben auch sozusagen in den Himmel kommen. Aber wenn man diese Garantie wegnimmt, wenn dieser wohlmeinende Gott eben nicht mehr da ist, der alle Aktionen des Menschen leitet, dann können die Dinge verdammt schnell auch richtig schief gehen. muss man sich vorstellen. Dann hat man vielleicht durch die Auferweckung der Toten keinen Himmel auf Erden geschaffen, sondern eine Art Zombie-Apokalypse. Und dann hat man die Erde mit unserem Geoengineering vielleicht in permanente Dunkelheit gehüllt und statt dass man nur fossile Brennstoffe-Emissionen geschnitten hat. Diese Idee, dass da kein Gott da ist, der die Erde für uns geschaffen hat, der alles garantiert, dass wir die Kranich total in den Dreck fahren, das ist schon schwierig. Also wir müssen überlegen, wir dürfen uns nicht mehr die Natur vorstellen als etwas, das ganz außen von uns ist. Ich glaube nur, wir sollten da durchaus weniger unbekümmert sein in unserem Denken, als das Fjodorow vorzuschlagen scheint. Was nun dieses Zeitengineering betrifft, das ist etwas, da glaube ich, da können wir wirklich etwas von lernen. Ich glaube, das gibt uns diese Möglichkeit, uns Gedanken zu machen über Ethik und Politik von Technologien, die die Zeit krümmen für uns. In den letzten zwei Jahrhunderten, da würde ich sagen, die letzten 200 waren im Grunde genommen das Zeitalter, in dem wir völlig andere Zeitbegriffe entwickelt haben und Zeit auf Art und Weise gestalten konnten, die man sich kaum vorstellen konnte. Wir haben mehr und mehr Interventionen in die geologischen Zeiträume der Erde gemacht. Ob das dadurch erformt ist, dass wir radioaktiven Abfälle produziert haben, der da hunderte von tausenden von Jahren noch da sein wird, oder dass wir eben tote Raumschiffe geschafft haben, die da irgendwo in irgendwelchen Umlaufbahnen auf ewig kreisen werden, oder dass wir das Klima unseres Planeten verbessern, wenn man sich mal die pH-Werte unserer Meere anschaut und solche Dinge. Das sind alles Prozesse, die gehen noch eine ganze Weile weiter. Aber andererseits, wenn man hier mal die geologischen Zeiträume weglässt und in die andere Richtung geht, dann gibt es auch andere Arten von Anweisen, in denen wir uns als Meister und als Herren der Erde entwickelt haben. 19. und 20. Jahrhundert, das war im Grunde genommen, da haben wir die Zeit beherrschen gelernt durch Transport, Kommunikationstechnologie. Im 21. Jahrhundert machen wir das Ganze jetzt einfacher. Wir sind konnten leicht Entfernungen zurücklegen. Wir konnten die ganze Oberfläche der Erde überqueren. Das waren alles die Dinge, die wirklich typisch waren fürs 19. und 20. Jahrhundert. Aber jetzt, im 21. Jahrhundert, da entwickeln wir eine völlig neue Ära der Zeit. Technologie, die die Zeit für uns wirklich gestaltet. Da geht es um alle möglichen Technologien, Datenspeicherung, Datenanalysen, prädiktive Technologien, also vorausschauende Technologien. Vor ein paar Jahren war ich mal bei einer Party und da habe ich einen ganz berühmten Menschen getroffen, einen Kryptografen, Verschlüsselungsexperten namens Dan Bernstein, der da wahnsinnig viele der Dinge entwickelt hat, die wir heute in der Verschlüsselung nutzen. Und ich habe ihn gefragt, woran er gerade arbeitet. Und er hat mir gesagt, er arbeitet an Post-Quantum-Kryptographie. Anders gesagt, er hat versucht, Verschlüsselungssysteme zu entwickeln für eine Art von theoretischem Computer, den es irgendwann in Zukunft einmal geben könnte. Also in der Informatik gehen die Leute davon aus, dass es vielleicht irgendwann mal möglich ist, einen Quantencomputer zu entwickeln, der völlig anders arbeitet als die Computer, die wir heute haben. Und eine der Dinge, dass dieser Quantencomputer tun kann, ist, dass er unsere Verschlüsselung von heute ganz einfach aufkriegt. Und dann arbeitet er an einem Projekt, wo er versucht hat, Verschlüsselung zu entwickeln für diese Art von Post-Quantum-Computer. Und dann könnte man die implementieren. Ich habe gesagt, hey, warum arbeitest du an einem Projekt, um Tools zu entwickeln, um einen sozusagen theoretischen Computer zu schlagen, den es ja noch gar nicht gibt und von dem kein Mensch weiß, ob er überhaupt je existieren kann. Und das willst du heute schon machen? In seiner Antwort war im Grunde genommen, wir leben in einer Welt, wo so Firmen wie Amazon, Google und Facebook und auch die NSA in der Lage waren, jede E-Mail, jeden Suchterminus, jede Tweet, jede Botschaft, die wir senden, auf ewig speichern können. Und deshalb müssen wir Tools entwickeln, die unsere Gegenwart vor der Zukunft schützen. Also ich glaube jetzt nicht tatsächlich, dass wir die Toten auferwecken sollten, aber ich glaube schon, dass wir anfangen sollten, eine ganz andere Beziehung zur Zeit zu entwickeln. Wir müssen eine ethische Entwicklung zur Zeit entwickeln, die dann in der Lage ist, mit Dingen umzugehen wie Atomabfällen. Atomabfälle, die ja ohnehin schon Todesräume geschaffen haben, die hunderte von tausende von Jahren in der Zukunft noch bestehen werden. Wir müssen eine Art Time-Ethik entwickeln, die uns helfen, über die chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu sprechen, die Evolution anderer Lebensformen, Pflanzen in Ozeanen, in Auen und Feuchtgebieten. Wir müssen aber auch über die ethische Beziehung zu den kleinen Partikeln unseres Selbst nachdenken, die es ja auf Cloud-Computing-Plattformen gibt, die es in den sozialen Medien gibt. in Kreditauskünften, in demografischen Profilen. Wir müssen also Zeit anders anfangen zu denken, sodass die Zukunft nicht zum Feind der Gegenwart wird. Und ich glaube, vielleicht bedeutet dies, dass wir anders darüber nachdenken müssen, was Auferstehung vielleicht sein könnte. Durch die Entwicklung einer ethischen Beziehung zu Umwelt und Technologie können wir uns vielleicht selbst auferwecken von den kumulierten Daten über uns, die die Zukunft vielleicht einmal als Waffe gegen uns einsetzen wird? Sollten wir vielleicht paradoxerweise das Recht auf digitalen Tod auf Knopfdruck beanspruchen, sodass wir unsere Metadata-Signaturen wirklich löschen können? Andererseits können wir die Menschen, die noch gar nicht geboren wurden, vielleicht wieder auferwecken, deren Leben aber deutlich kürzer, als sie sein sollten, sein werden, aufgrund von Umweltverheerung, von Hunger, Rassismus und Ungleichheit? Vielleicht können wir von Fjodorow lernen, über Zeit als Landschaft uns Gedanken machen, eine, die wir so gestalten wie die Oberfläche der Erde. Dann können wir vielleicht einen Rahmen entwickeln, in dem wir die dringlichsten unserer Krisen denken können. Vielen Dank.
Thank you, Trevor.
Vielen Dank, Trevor.